Tierklinik Oberhaching. Menschlich, professionell, wertschätzend. Der Podcast. Hallo, schön, dass Sie zur sechsten Folge unserer tiermedizinischen Podcast-Reihe dabei sind. Ich bin Manuela Bauer, Ihr Host, der durch das heutige Thema führt. Bei uns geht es heute um einen Bereich, der für jeden Halter oder Tierbesitzer früher oder später aktuell wird, die Kastration oder die Sterilisation. Welche Methode in Frage kommt und welche Vor- und Nachteile Sie für das Tier haben können, darüber spreche ich mit Dr. Esther Müller-Brandt. Hallo Frau Dr. Müller-Brandt.
Hallo Frau Bauer.
Sie sind seit 2007 an der Tierklinik Oberhaching und haben hier Ihren Fachtierarzt für Kleintiere gemacht. Sie leiten die Abteilung auch mittlerweile, ne?
Ganz genau.
Und natürlich haben Sie unzählige Kastrations- und Sterilisationseingriffe getätigt. Also ich möchte als erstes mit einem Mythos oder man kann auch sagen einem weit verbreiteten Irrtum aufräumen. Weil viele Tierhalter, die glauben nämlich, dass die OP bei männlichen Tieren als Kastration und die bei weiblichen Tieren als Sterilisation bezeichnet wird. Dem ist aber nicht so, richtig?
Ganz genau, da haben Sie vollkommen recht. Das ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Bei der Kastration werden Organe entnommen, bei der Sterilisation werden nur Wege unterbunden. Das heißt, da wir sowohl bei der Kastration des Rüden die Hoden entnehmen, als auch bei der Kastration der Hündin die Eierstöcke und eventuell auch noch die Gebärmutter, sprechen wir bei beiden von einer Kastration. Eine Sterilisation würde in den meisten Fällen nicht zu dem Ergebnis führen, warum wir das Ganze eigentlich durchführen, weil wir weiterhin eine Hormonproduktion haben. Das heißt, der Rüde wäre zwar nicht mehr zeugungsfähig, weil die Samen nicht mehr aus dem Hoden raus können, aber er hätte weiterhin die gleichen Probleme, die durch die Hormone auftreten. Die Hündin würde weiterhin läufig werden, könnte zwar keine Welpen austragen, aber wir wollen ja in vielen Fällen die negativen Begleiterscheinungen der Läufigkeiten ausschalten und das klappt mit einer Sterilisation nicht.
Und die Katze, also die Kätzin, die wird auch weiterhin rollig, wenn sie nur sterilisiert ist, oder?
Ganz genau, die würde weiterhin rollig werden, auch das wollen wir überhaupt nicht, deswegen wird auch die Kätzin genauso kastriert wie der Kater.
Ich habe gerade eine in der Nachbarschaft, die schreit ganz erbärmlich.
Ganz genau, ja. Die kommen dann in eine sogenannte Dauerrolligkeit und da kommen die irgendwann von alleine auch nicht mehr raus. Deswegen sollte man Kätzinnen immer kastrieren.
Mhm. Welche Vorteile hat denn jetzt die Kastration beziehungsweise hätte die Sterilisation? Sie haben schon gerade gesagt, also eigentlich ist es ein Nachteil, wenn man nur sterilisieren lässt, weil man die Verhaltensmerkmale oder so eigentlich beibehält, ne?
Ja, es kommt natürlich tatsächlich auf den Grund des Ganzen an. In vielen Fällen wollen wir eben nicht nur die Zeugungsfähigkeit ausschalten, sondern wir wollen die negativen Begleiterscheinungen, die eine Hormonproduktion mit sich bringen kann, ausschalten. Sei es zum Beispiel beim Rüden, der durch eine Hormonproduktion eventuell permanent eine vergrößerte Prostata hat. Das würden wir mit der Sterilisation nicht in den Griff bekommen. Oder eben die Hündin, die natürlich weiterhin läufig wird, damit weiterhin scheinträchtig wird, damit eventuell weiterhin auch Probleme dem Besitzer bereiten kann, weil in den Läufigkeiten das Miteinander unter den Hunden, gerade in einem großen Stadtgebiet, auch schwierig sein kann. Mhm. Deswegen wird in aller Regel eine Kastration durchgeführt.
Okay. Und wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Also sollte ein Hund kastriert werden, bevor er geschlechtsreif ist oder ist es zu früh?
Das wurde früher gemacht, es wurde auch viel in Amerika gemacht, die sogenannte juvenile Kastration. Wir wissen mittlerweile, dass die sehr, sehr frühe Kastration vor der Geschlechtsreife sowohl für körperliche Entwicklung als auch für verhaltenstechnische Entwicklung durchaus negativ sein kann. Deswegen raten wir eigentlich davon ab und machen das nur in sehr, sehr dezidierten Einzelfällen nach genauer Rücksprache.
Was ist denn so ungefähr die Zeitspanne beim Rüden? Wann ist der so geschlechtsreif?
Das kommt ein bisschen auf die Größe des Rüdens an. Die kleinen Hunde, die kleineren Rassen werden etwas früher geschlechtsreif, die größeren etwas später. So circa, würde ich sagen, zwischen einem halben Jahr bis anderthalb Jahre.
Okay. Und ich als Halter oder Halterin, ich merke es dann an, dass er den Mädels hinterherläuft.
Genau, genau. Der Rüde interessiert sich eventuell mehr für andere Hunde, interessiert sich mehr für irgendwelche Stellen, wo vielleicht Hunde hingepieselt haben, die er interessiert beschnüffelt. Eventuell gehorcht er auch nicht mehr ganz so gut, weil er einfach andere Dinge im Kopf hat, als nur noch seinem Herrchen zu gehorchen oder seinem Frauchen natürlich. Und das sind durchaus Anzeichen, dass der Hund so langsam in die Geschlechtsreife kommt. Beim Rüden kann es auch noch auftreten, dass eventuell kleine gelbliche Sekrettropfen an der Penisspitze auftreten. Das ist ganz normal. Das ist bei fast allen unkastrierten Rüden so, aber ist eben auch ein Zeichen dafür, dass er geschlechtsreif wird.
Und was sind so die ersten Symptome bei der Hündin, woran ich merke, dass sie jetzt geschlechtsreif wird?
Also die Geschlechtsreife der Hündin zeigt sich ja dann durch die Läufigkeit. Da ist es eventuell so, dass sie anfängt, sich vermehrt an der Vulva zu lecken. Und natürlich auch, es werden andere Rüden aufmerksam und immer deutlich interessierter. Bei der ersten Läufigkeit ist es so, dass sie nicht zwingend gleich ganz deutlich abläuft. Wenn ja, sehen sie natürlich, dass die Hündin Blutstropfen verliert. Wenn nein, ist aber sicherlich ein vermehrtes Belecken der Vulva ein eindeutiger Hinweis, dass sie läufig wird.
Und da ist mittlerweile auch der Stand, dass man sie erst nach der ersten Läufigkeit kastriert, richtig?
Ganz genau. Wie ich vorhin angesprochen habe, ist eben die juvenile Kastration eigentlich nicht mehr wirklich zu raten. Ob die Kastration dann direkt nach der ersten Läufigkeit durchgeführt wird oder noch weitere Läufigkeiten abgewartet werden, muss dann im Einzelfall entschieden werden.
Und gilt es auch für Kater und Katze mit der Geschlechtsreife?
Da ist es ein bisschen anders. Also man möchte schon auch, dass die sich so weit wie möglich erstmal entwickeln können. Man sollte darauf achten, dass die Kater und die Katzen, solange sie noch nicht kastriert sind, auf jeden Fall keinen Freigang haben, weil dann kann es erstmal sein, dass die Kätzchen schon tragend ist, wenn man merkt, dass sie rollig wird. Das geht ganz, ganz schnell draußen. Und es kann auch sein, dass der unkastrierte Kater draußen viel Revierkämpfe ausmachen muss, wenn er in die Pubertät kommt und mit deutlichen Verletzungen heimkommt. Im Prinzip würde ich immer sagen, die sollten drin bleiben. Sobald man merkt, dass die Katze rollig wird, sollte sie kastriert werden. Und sobald man merkt, dass der Kater anfängt zu markieren, dann sollte er auch der kastriert werden.
Aber ich sage Ihnen, auch drinnen drohen Gefahren. Ich hatte ein Geschwisterpärchen, Kater und Katze, und der fing dann an, ihr hinterher zu laufen und sie über sie herzufallen. Das fand sie gar nicht lustig. Und der war nur drinnen.
Gut, das stimmt. Wenn man natürlich weiblich und männliche Tiere zusammen unkastriert hält, droht natürlich die gleiche Gefahr wie draußen. Die halten sich natürlich an keine Altersregeln oder Geschwisterregeln. Da könnte man ungefähr mit circa 5 bis 6 Monaten sicherlich den Kater schon kastrieren.
Mhm. Ist es denn dann generell so, ich meine, eine Kastration beim männlichen Tier ist ja relativ ein einfacherer Eingriff als beim weiblichen
Korrekt.
Tier. Wenn ich jetzt eine weibliche Katze habe, die nicht nach draußen geht, würden Sie dann dazu raten oder eher nicht?
Ja, weil auch die Katze wird ja rollig. Und es ist so, dass die Rolligkeit bei der Katze nur beendet werden kann, wenn sie begattet wird. Am Anfang geht das schon noch ohne, aber die Katze kommt dann irgendwann in eine sogenannte Dauerrolligkeit und das hält kein Mensch drinnen aus, wenn die Katze nur noch schreiend und rollend durch die Wohnung rollt.
Ja, ja, also meine hat sich so mit dem Kopf auf dem Boden, das Hinterteil nach oben, ja, schreiend durch den Flur geschoben.
Ganz
ja, das
genau.
War wirklich, da haben ja die Wände gewackelt.
Ja, man denkt wirklich, Kinder werden misshandelt, so können die schreien. Ja. Und deswegen ja, auch Kätzinnen, die nur in der Wohnung gehalten werden, sollten definitiv kastriert werden. Kater auch, die fangen ja an zu markieren und die Geruchsbelästigung, die möchte auch keiner in seiner Wohnung haben.
Wie sieht's denn generell mit Risiken aus bei so einer Kastration?
Also wir haben ja einerseits die ganz normalen Risiken, die man bei einer Operation immer haben kann. Wir haben eine gewisse Form von Anästhesierisiko und wir haben natürlich auch das Risiko von Wundheilungsstörungen bzw. Wundkomplikationen. Und dann wiederum gibt es aber natürlich auch Risiken bzw. Nebenwirkungen, die durch die Kastration prinzipiell auftreten können. Also es ist ja so, dass die Kastration, wenn wir jetzt mal allein von der Hündin sprechen, nicht unbedingt nur positive Nebenwirkungen hat. Positiv wäre ja sicherlich, dass das Leben etwas einfacher ist, weil der Hund nicht mehr läufig wird und damit auch nicht mehr scheinträchtig wird. Außerdem ist es so, dass kastrierte Hündinnen natürlich kein Risiko mehr für Eierstockkrebs oder auch für Gebärmutterkrebs haben. Aber wir haben doch auch eben eine Reihe von negativen Nebenwirkungen. Die Hunde neigen dazu, das Futter ein bisschen besser zu verwerten. Das heißt, man muss immer guten Augenmerk auf das Gewicht haben, dass das nicht zu stark oder zu hoch wird. Die Hunde können eine Inkontinenz entwickeln nach der Kastration. Und da ist es so, dass in aller Regel größere Hunderassen eher betroffen sind als kleine Hunderassen. Und es kann auch zu Fellveränderungen kommen. mittellange und langhaarige Hunde können dabei nämlich eine sehr stumpfe, welpenähnliche Unterwolle bekommen, die durchaus pflegerisch intensiver ist als das normale Fell des Hundes. Zusätzlich weiß man das heutzutage aber durchaus, das Risiko für andere Krebsarten, die jetzt nicht gerade Gesäuge- oder Eierstockskrebs sind, erhöhen kann. Da haben wir einmal zum Beispiel den Knochenkrebs, wir haben den Lymphdrüsenkrebs, das Lymphom oder auch Krebsarten, die von Weichteilgewebe wie Leber und Milz ausgehen. Das Risiko für Gesäugetumoren halten wir nur im Griff, wenn wir vor oder nach der ersten Läufigkeit kastrieren. Vor der ersten Läufigkeit, wo haben wir ja schon besprochen, dass wir das sowieso nicht machen wollen. Wenn man aber den Hund später kastriert als nach der dritten Läufigkeit, haben wir keinen Einfluss mehr auf die Entwicklung von Gesäugetumoren. Mhm. Außerdem weiß man, dass sich jagdliches Verhalten eher verstärkt bei der Hündin. Und man weiß auch, dass eventuell ein erhöhtes Risiko für Kreuzbandrisse besteht, da es wahrscheinlich zur Veränderung der Gewebsstruktur kommt.
Gibt es denn da Studien jetzt, also der Bezug zu diesen verschiedenen Krebsarten durch Kastration?
Ja, da gibt es Studien, die sind in den USA durchgeführt worden. Die sagen eben, dass wenn Hündinnen kastriert werden, eben ein erhöhtes Risiko für die vorhin drei genannten Krebsarten besteht. Es ist also nicht so wie früher, wo wir gesagt haben, jeder Hund, der durch die Tür kommt, den kastrieren wir und danach ist er den Rest seines Lebens gesund. Sondern wir wissen eben, dass wir gewisse Risiken für andere Erkrankungen durch die Kastration hervorrufen können.
Aber Sie sprachen jetzt von der Hündin. Beim Rüden sieht es anders aus, oder nicht?
Beim Rüden ist es nicht ganz so stark. Auch da haben wir das Problem der Gewichtszunahme und der Inkontinenz und auch der Fellveränderung. Und wir können auch nicht das Risiko für Prostatakrebs zum Beispiel senken durch die Kastration. Es ist tatsächlich so, dass kastrierte Hunde ein etwas höheres Risiko für Prostatakrebs haben als nicht kastrierte Hunde. Mhm. Rüden in dem Fall natürlich.
Mhm. Und wenn wir nochmal zu den Katzen gehen, haben die auch irgendwelche größeren Nebenwirkungen als so ein kleines Hängebäuchlein zum Beispiel?
Katzen sind da insgesamt etwas unkomplizierter tatsächlich. Da gibt es keine wirklich validierten Studien aktuell, die uns da irgendwelche größeren Risiken aufzeichnen. Bei der Katze würde man tatsächlich immer zur Kastration raten.
Okay.
Abgesehen davon, dass Katzenfreigänger ja tatsächlich kastriert sein sollten, um sich nicht unkontrolliert fortzupflanzen und um die Übertragung von Krankheiten zu vermeiden.
Wie läuft denn diese Operation genau ab und wie lange dauert sie? Muss man sich darauf vorbereiten?
Prinzipiell hatten Sie ja vorhin auch schon gesagt, die Kastration bei den männlichen Tieren ist etwas unkomplizierter. Es ist kein Bauchhöhleneingriff. Es wird vor dem Hodensack ein kleiner Hautschnitt gemacht und die Hoden werden entfernt. Der Hodensack bleibt bis auf wenige Ausnahmen bestehen, bildet sich aber dann zu einer kleinen Hautfalte zurück und ist eigentlich kaum noch zu sehen. Der Hund muss zwingend nach der Kastration 10 Tage lang einen Halskragen tragen, um ein Belecken der Wunde zu vermeiden und um damit Wundkomplikationen zu vermeiden.
Und die Hündin?
Bei der Hündin haben wir unterschiedliche Möglichkeiten. Prinzipiell muss man ja erstmal überlegen, werden nur die Eierstöcke entfernt oder werden Eierstöcke und Gebärmutter entfernt? Wenn das ein junger Hund ist oder wenn man durch einen Ultraschall bestätigt hat, dass die Gebärmutter ganz gesund ist, dann reicht es in aller Regel nur die Eierstöcke zu entfernen. Da haben wir 2 Möglichkeiten. Wir können entweder den Bauch ganz aufmachen, so wie man es früher auch immer gemacht hat und die Eierstöcke entnehmen. Oder wir machen das Ganze minimalinvasiv. Da haben wir nur 2 kleine Zugänge in den Bauch, die sind einen knappen Zentimeter groß. Und dann werden durch diese beiden Öffnungen die Eierstöcke entfernt. Also eine Öffnung ist dabei für die Optik, eine für den Arbeitskanal und das senkt die Komplikationsrate nach der OP und man weiß auch, dass die minimalinvasiven Verfahren weniger schmerzhaft sind. Das weiß man schon aus der Humanmedizin.
Wie sieht es denn mit der Nachsorge aus? Worauf muss ich da achten als Tierbesitzer oder Tierbesitzerin?
Also in jedem Fall muss sowohl bei Rüde, Hündin, aber auch Kater und Katze ein Belecken des OP-Bereiches vermieden werden. Kätzinnen und Kater brauchen nicht zwingend einen Leckschutz. Das kann man ein bisschen individuell abhängig machen. Die sind da bei diesen kleinen Eingriffen eigentlich nicht so prädestiniert dafür, stark zu lecken. Aber auch da muss der Besitzer ein Auge drauf haben und im Zweifelsfall lieber entweder einen Body oder einen Halskragen anziehen. Beim Rüden hatte ich ja gerade schon angesprochen, muss unbedingt ein Belecken vermieden werden. Deswegen trägt er einen Halskragen. Ein Body ist in dem Fall nicht ausreichend. Der Hund muss nicht zwingend ruhig gehalten werden. Allerdings ist jede OP-Heilung natürlich deutlich besser und schneller, wenn der Hund nicht permanent frei rumrennt, sondern vielleicht ein paar Tage an der Leine gehalten wird. Mhm. Bei der Hündin ist es wiederum ähnlich. Da kommt es wieder darauf an, ob wir eben den Bauch ganz aufmachen oder nicht. Wenn der Bauch ganz aufgemacht wird, dann müsste die Hündin 10 Tage an der Leine gehalten werden, damit sie eben nicht durch einen massiven Druck oder Bewegung eventuell die Bauchwunde wieder aufreißt. Bei dem minimalinvasiven Verfahren ist das nicht nötig. Da kann der Hund am nächsten Tag eigentlich rumlaufen, wie er möchte.
Haben Sie noch andere Kleintiere hier zur Kastration oder Sterilisation in der Klinik?
Eigentlich nur Kastration natürlich. Sterilisation führen wir eigentlich nicht durch. Okay. Und da haben wir immer noch die kleinen Heimtiere, sprich zum Beispiel Kaninchen, Rammler und Häsinnen, aber auch teilweise Meerschweinchen und auch Ratten oder Frettchen.
Ja, zum Beispiel jetzt beim Kaninchen, wann ist da der richtige Zeitpunkt? Weil die vermehren sich ja sehr, sehr stark, wenn man nicht aufpasst.
Das stimmt, es kommt natürlich darauf an, wieder ob männliches und weibliches zusammengehalten wird. Da sollte man aber sicherlich mit 10-12 Wochen die kastrieren, damit eben keine ungewollte Fortpflanzung stattfindet.
Und das ist vor der Geschlechtsreife dann?
Ja, das ist beim Kaninchen eher so ein nahtloser Übergang, den man nicht ganz rausfindet. Da würde ich lieber vor der Geschlechtsreife starten, weil ansonsten ist es schon direkt zu spät.
Kommen wir nochmal auf den Hund zurück. Viele sagen ja oder hoffen, oder ist es so eine Art Mythos, dass der Hund, also der vor allem der Rüde, weniger aggressiv ist nach der Kastration?
Das kann man nicht ganz über einen Kamm scheren. Es ist so, dass eine gewisse Rüde-Rüde-Aggression durchaus durch die Kastration in den Griff zu bekommen ist. Das heißt, wenn der Rüde lediglich Aggression gegenüber anderen Rüden zeigt, dann ist das in den Griff zu bekommen. Wenn der Rüde aggressiv gegen Hündinnen ist, ist das mit der Kastration in aller Regel nicht in den Griff zu bekommen. Und man muss ganz klar dazu sagen, die Kastration ist keine Alternative zur Erziehung. Es ist vielleicht eine unterstützende Möglichkeit, aber die Erziehung steht auf jeden Fall im Vordergrund. Und wenn überlegt wird, aus verhaltenstechnischen Gründen den Hund zu kastrieren, sollte das auf jeden Fall gut abgewogen werden und es sollte gut überlegt werden, ob das Ziel nicht auch anders zu erreichen ist oder ob das die richtige Methode zum Erreichen des Ziels ist.
Habe ich das jetzt richtig in Erinnerung? Hatten Sie vorher gesagt, dass die Hündin einen vermehrten Jagdtrieb?
Ja, der Rüde auch, Entschuldigung. Also kastrierte Hunde neigen dazu oder zeigen tatsächlich einen verstärkten Jagdtrieb.
Gibt es oder gäbe es denn überhaupt Alternativen zur Kastration? Also zum Beispiel hormonelle Sachen wie die Pille?
Auch da muss man wieder männlich und weiblich differenzieren. Ja. Beim Rüden gibt es durchaus eine Alternative. Es gibt einen sogenannten Hormonchip, den man implantieren kann, der die Hormonproduktion so stark runterfährt, als wäre der Rüde tatsächlich kastriert. Das ist sicherlich eine gute Alternative, um rauszufinden, ob der Effekt der Kastration wünschenswert ist. Wenn ja, würde man den Hund im Anschluss kastrieren. Wenn nein, würde man die Wirkung auslaufen lassen und würde das Ganze nicht nochmal durchführen und würde natürlich auch nicht kastrieren. Beim Hund ist das durchaus zu empfehlen, wenn man nicht ganz sicher ist oder wenn der Grund der Kastration nicht ganz klar ist. Bei der Hündin ist es so und auch bei der Kätzin, dass es hormonelle Möglichkeiten gibt. Da raten wir in aller Regel nicht zu, weil die bei vermehrter Anwendung durchaus zu Erkrankungen der Gebärmutter führen können und das eigentlich nicht unser Ziel ist. Und deswegen raten wir, wenn eine Indikation besteht, direkt zur Kastration und nicht zu einer hormonellen Behandlung vorab.
Aber ist es dann bei Hündin und Kätzchen sowas wie die Pille für den Menschen? Oder wie funktioniert das?
Bei der Katze ist es sowas Ähnliches wie die Pille für den Menschen. Bei dem Hund wäre das eine Injektionsbehandlung, also Überspritzen, ist nicht ganz zu vergleichen, weil der Zyklus ja auch etwas anders abläuft als bei Menschen.
Ja, kommen wir doch mal zu den Kosten. Was kostet denn eine Kastration?
Die Kastration der Hündin, da differenzieren wir eben, genau, das ist im Prinzip ja der größte Eingriff von allen, da differenzieren wir auch nochmal eben, ob minimalinvasiv oder herkömmlich. Minimalinvasiv bedeutet einen deutlich größeren Geräteaufwand. Da kostet es ca. 1.500 Euro, die herkömmliche Variante ca. 1.200 Euro. Kastration des Rüden kostet ca. 700 bis 800 Euro. Kastration des Katers kostet 200 bis 300 Euro. Und die Kätzchen kostet 350 Euro.
Übernimmt sowas auch eine Tierversicherung? Kosten für die Kastration?
Das kommt ein bisschen auf die Versicherung und auf die Versicherungsbedingungen drauf an. In aller Regel wird die normale Kastration nicht übernommen, sondern es wird nur übernommen, wenn eine medizinische Indikation dafür besteht. Das heißt, wenn wir eine Erkrankung vorliegen haben, die eine Kastration nötig macht.
Mhm. Soweit ich weiß, wenn ich jetzt ein Tier aus dem Tierschutz übernehme, ja, einen Hund adoptiere, steht dort in dem Vertrag, dass ich den Rüden kastrieren muss.
Hündin auch, genau.
Okay. Ist das dann nicht ein bisschen veraltet, sage ich jetzt mal? Weil wir haben ja darüber gesprochen, dass man es individuell sehen muss.
Ganz genau. Die Tierschutzorganisationen betrachten das natürlich aus einem anderen Aspekt. Und zwar wollen die auf keinen Fall, dass sich die Tiere noch weiter vermehren, was in der Hinsicht sicherlich richtig ist. Aber wie wir gerade schon gehört haben, kann eine Kastration ja durchaus auch viele negative Nebenwirkungen haben. Und wir haben jetzt tatsächlich noch gar nicht das Verhalten angesprochen. Somit ist eigentlich nicht zwingend, zu einer Kastration zu raten. Und es ist auch so, dass rechtlich das nicht haltbar ist. Die Klausel im Tierschutzvertrag steht nicht über dem Tierschutzgesetz.
Also da sollte man sich unbedingt nochmal schlau machen, bevor
ganz genau
man so einen Vertrag unterschreibt, ne? Interessant.
Ja.
Und wenn jetzt Tierhalter sich generell fragen, ach, soll ich jetzt mit meinem Hund zur Kastration kommen oder nicht? Gibt es da auch so eine Erstberatung oder wie geht es vonstatten hier an der Klinik?
Ja, also man sollte nicht einfach heutzutage jeden Hund kastrieren und wir kastrieren auch keinen Hund, ohne vorher eine Beratung durchgeführt zu haben. Man muss für jeden Hund individuell entscheiden, warum soll der Hund kastriert werden und ist die Kastration für diesen Hund auch die richtige Lösung des vermeintlichen Problems. Wenn das besprochen wurde und wenn abgewogen wurde, ob das so ist und wenn auch über die Risiken aufgeklärt wurde, dann kann man im Einzelfall Entscheidungen treffen, Kastration ja oder nein, aber eben nicht mehr einfach jeden Hund zur Kastration bringen.
Ja, vielen Dank, Frau Dr. Müller-Brandt, für den spannenden Einblick in das Thema Kastration. Und wenn Sie sich dafür interessieren, liebe Hörerinnen und Hörer, dann machen Sie doch einen Termin zur Erstberatung aus. Bei uns geht's nächsten Monat in der 7. Folge mit dem Thema Sommersonne. Hitzealarm weiter. Wie Sie vorbeugen können, dass Ihr Vierbeiner zum Beispiel keinen Hitzschlag erleidet, darüber spreche ich mit Oberärztin Dr. Anna Gerges. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind und nicht vergessen, unseren Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Ciao, Servus und bis zum nächsten Mal und danke, Frau Dr. Müller-Brandt.
Sehr gerne.
Tschüss. Ciao. Das war der Podcast der Tierklinik Oberhaching. Menschlich, professionell, wertschätzend.